Einer, der seit vielen Jahren Politikgeschäft betreibt, ist Mike Moring. Er ist Fraktionsvorsitzender der CDU. Und die CDU ist ja der linke Flügel der Opposition im Thüringer Landtag. Schönen guten Tag, Herr Moring.
Klingt komisch, oder? Guten Tag, ja, ganz überraschend. Habe ich noch nie gehört. Ja.
Das ist klar, Sie sind der linke Flügel der Opposition im Thüringer Landtag.
Ja, das ist gar nicht mehr falsch.
Naja, klingt natürlich erstmal komisch für Sie. Sie haben heute wieder viel zugehört, aber auch gesprochen, aber gar nicht so oft. Und da sind Sie irgendwie zitiert worden. Ich musste an Sie denken bei einem anderen Zitat, wo es um den Andreas Bühl geht. Da sagt nämlich Herr Bühl sagt und wirft Herrn Kuschel vor, er polarisiere zu stark, male schwarz-weiß und muss dann den Einzelfall sehen. Sie sind ja auch ein Typ, der polarisiert und oftmals auch markige Worte gebraucht. Ist da nicht auch die Gefahr, dass es dann schnell populistisch wird oder zu einfach die Welt erklärt wird?
Na, heute habe ich ja gar nicht gesprochen, aber tatsächlich muss man in der Politik auch in der Lage sein, komplizierte Sachverhalte einfach zu erläutern, weil nicht jeder in diesem Land berechtigterweise alle Gesetze liest und aufnehmen kann. Und deswegen muss man in der Kompliziertheit der Welt die Dinge auch einfach erklären, ohne, und das ist der Unterschied zu den Parteien am linken und rechten Rand, populistisch zu werden.
Ist denn populistisch was Schlechtes? Also Herr Kuschel sagt, ja, solange es nicht alles negativ ist oder eben ideologisiert wird, ist Populismus gar nicht so schlimm.
Ja, die Grenzziehung ist ja schwierig, und dass natürlich genau ein linker Populist sagt, es ist alles nicht so schlimm, ist ja ganz logisch, weil er ja
davon lebt. Herr Kuschel ist ein linker Populist, sagen Sie.
Er ist dem nahe dran, das auf jeden Fall.
Und Sie sagen, Sie sind kein Populist?
Genau.
Okay, also aber wenn man ein Populist, könnte man sagen, ja, das ist jemand, der dem Volk die Dinge einfach erklärt.
Nee, das ist ein kluger Politiker. Ein Populist macht alles so simpel und einfach, dass es nett klingt, aber keine Lösung mit sich bringt. Und damit am Ende nur scheinbar eine Antwort gibt, aber keine Lösungskompetenz hat.
Herr Kuschel hat Ihnen heute und der CDU und Ihnen den Missbrauch der Bürgerbeteiligungsstrukturen vorgeworfen, weil er sagte, dass Sie die Kommunen oder die Verantwortlichen viel zu spät darauf aufmerksam gemacht haben und Sie aufgehetzt hat, jetzt sich also Protest einzulegen. Und im Grunde sei es ja schon zu spät. Haben Sie das getan?
Ich habe nicht nachvollziehen können, was Herr Kuschel heute gemeint hat. Ich weiß aber, dass wir Mitinitiatoren waren eines großen Volksbegehrens gegen die Zwangskreisgebietsreform. Und da haben über 140.000 Menschen sich beteiligt. Das war das erfolgreichste Volksbegehren, was es seit der Begründung des Freistaates Thüringen in den letzten 28 Jahren gegeben hat. Und wenn Linke meinen, die immer behaupten, dass sie basisdemokratisch sein und Bürger einbeziehen wollen, das plötzlich vorhalten, dann zeigt man damit auch, wie doppelzüngig man eigentlich Politik gestaltet.
Nochmal zu den Fakten. Also braucht es nicht diese Reform, eine Neugliederung der Thüringer Gemeinden, bessere Strukturen, braucht es nicht eine Verwaltungsreform? Das haben Sie ja auch als CDU, als Sie noch in der Regierung waren, schon angeregt und versucht auf den Weg zu bringen?
Na klar, jetzt haben Sie nur alles zusammengebracht. Mhm. Rot-Rot-Grün hat sich vorgenommen, eine Verwaltungs- und Gebietsreform zu machen. Daran ist Rot-Rot-Grün gescheitert, mit dem zentralsten Regierungsprojekt. Kreisgebietsreform gescheitert, Kommunalisierung gescheitert, Verwaltungsreform nicht zu Ende gebracht, ressortübergreifende Personalentwicklung ausgesetzt
jetzt
bis 2025. Nein, das sind die Fakten, das sind die Ergebnisse dieser rot-rot-grünen Landesregierung. Viel angekündigt, nichts geliefert, stehen mit leeren Händen da. Und das Einzige, was sie jetzt machen, sind freiwillige Gemeindereformen, die wir schon letzte Wahlperiode 295 Stück an der Zahl gemacht haben. Und im Gegensatz zu Rot-Rot-Grün haben wir uns unsere eigenen Maßstäbe gehalten und Rot-Rot-Grün hat ein Leitbild aufgestellt. Und was ist heute passiert und passiert im nächsten Gesetz von freiwilligen Fusionen, dass die Hälfte dieser Fusionen gegen das eigene Leitbild verstoßen. Und das ist echt erstaunlich, weil die eigenen Maßstäbe, die man sich selbst setzt, die unterläuft, weil man sonst keine Reform im Landtag vorlegen könnte.
Können Sie das konkret machen? Wieso verstoßen die gegen das eigene Leitbild?
Rot-Rot-Grün hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass künftige Gemeindestrukturen mindestens 6.000 Einwohner im Jahr 2035 haben müssen. Und alle Fusionen, die sie vorgeschlagen haben, die den nächsten Landtag erreichen, verstoßen davon die Hälfte davon gegen diese Leitbildvorgaben. Und sogar Erweiterungen von VGs sind möglich, erfüllende Gemeinden sind möglich, all das, was schon abgeschafft werden sollte. Und das ist eine ziemliche Unordnung und führt ja zu einer Erkenntnis, die heute zutage getreten ist und vom Innenminister bestätigt wurde. Nach den freiwilligen Fusionen folgt eine neue Pflichtphase. Und das ist genau das, was wir geahnt haben. Wenn Rot-Rot-Grün nochmal eine Mehrheit bekommen sollte, gibt es dann doch die Zwangsgebietsreform, die jetzt nur ausgesetzt und nicht abgesagt ist.
Die Berechnungen sind ja, dass im Januar 2019 40% der Kommunen sich neu gegliedert haben. Das klingt ja erstmal gut. Das klingt doch nach einem Erfolg.
Ja, ist ja so auch. Deswegen haben wir heute auch nicht dagegen gestimmt, sondern haben ja das in großen Teilen noch unterstützt, weil wir auf Freiwilligkeit setzen. Es war ja nur Rot-Rot-Grün, die gesagt haben, wir entscheiden am grünen Tisch in Erfurt, wie die Gebietsstrukturen aussehen sollten. Zwischendurch sollten mal Gemeinden nicht kleiner als 10.000 Einwohner sein. Dann hat man das auf 6.000 reduziert. Jetzt lässt man sogar Gemeinden, die da drunter sind, zu. Und das ist natürlich genau unser Politikansatz. Ach, den haben wir seit Jahr und Tag vertreten. Und Rot-Rot-Grün hat, ob der leeren Hände, jetzt diesen Weg gegangen, der am Ende zum großen Teil auch unsere Schritte sind.
Also das heißt, was die da heute beschlossen haben, ist der richtige Weg, diese freiwillige Zusammenschlüsse mit einem gewissen Anreiz, so könnte es weitergehen. Ist ja ein verstecktes Lob gewesen für die Regierungsparteien.
Nein, es ist ja unsere Politik, die fortgesetzte Politik der letzten Lieberknecht-Landesregierung und entspricht ja auch unserer Zusage für eine nächste Landtagswahl und für die Zeit danach, dass es mit uns keine Zwangsgebietsreform geben wird und wir auch der Garant dafür sind, dass es bei freiwilligen Fusionen bleibt.
Hm. Sie sagen Zwang nicht, aber eine Notwendigkeit der Zusammenschlüsse, die ist doch wohl da, oder? Bei dem derzeitigen Stand der Dinge in Thüringen, wenn man sich ja die Bevölkerungsentwicklung anschaut, auch die Überforderung der kleinen Gemeinden, ob das nun die Datenschutzverordnung ist, ob das nun die digitalen Akten sind, also so kleinteilig kann es doch nicht bleiben, oder täusche ich mich da?
Es kommt auf die Leistungsfähigkeit an, nicht auf die Größe. Und die Leistungsfähigkeit garantiert man zuallererst, indem man den Kommunen nicht jede Aufgabe überträgt, ohne die Finanzströme mitzuregeln. Und am Anfang der Wahlperiode, daran muss man ja erinnern, was ist passiert, hat Rot-Rot-Grün den Kommunen 100 Millionen Euro gekürzt. Und dann plötzlich ist die Leistungsfähigkeit in Frage gestellt. Und dann begründet man diese fehlende Leistungsfähigkeit mit der Notwendigkeit einer Gebietsreform. Und das ist natürlich schon ganz schön tricky. Ich nehme den Kommunen erst das Geld weg, nehme ihnen verlässliche Finanzierungsgrundlagen weg und sage, seht ihr, ihr habt kein Geld mehr, was ist euer Ausweg, ihr müsst euch fusionieren.
Aber mit dem Geld, wie ich verstanden habe, sind die Kommunen ganz gut ausgestattet. Es gab sogar Lob vom Gemeinde- und Städtebund, Aufstockung der 100 Millionen, freie Verfügbarkeit. Die Kommunen können erstmals mit dem Geld machen, was sie wollen, aber zumindest das freier verfügen. Das klingt doch nach Forderungen, die Sie auch aufgestellt haben.
Ja, aber ich habe bilanziert, was war am Anfang der Wahlperiode. Und jetzt stockt Rot-Rot-Grün wieder das auf, was sie den Kommunen vorher genommen haben und verkauft das dann als sozusagen Wahlkampfmanöver und Geldgeschenk zum Ende der Wahlperiode. Aber dazwischen bleibt ja die Feststellung, ein Großteil der finanziellen Schwierigkeiten der Kommunen hat die Regierung selbst verursacht, um sie jetzt wieder zu beseitigen.
Hm. Nun ist es ja so, dass Sie den Großteil, seit es Thüringen wiedergibt, an der Regierung waren. Warum haben Sie es nicht hinbekommen, bis dahin das alles in den Griff zu bekommen? Ist jetzt zeitlich eine relativ kurze Periode in der Bestehen von Thüringen mit Rot-Rot-Grün.
Naja, dem würde ich ja gerne widersprechen, weil wir es ja geschafft haben, mit einer freiwilligen Gemeindefusion in der letzten Wahlperiode 295 Gemeinden neu zu ordnen. Und wir hätten diesen Prozess auch fortgesetzt, ohne bis zum Jahr 2018 zu warten. Und es gibt da noch einen gravierenden finanziellen Unterschied. In den Regierungsjahren zum Beispiel von Dieter Althaus im Vergleich zu heute hat die jetzige Landesregierung pro Jahr ungefähr 2,5 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen zur Verfügung, weil die Konjunktur in Deutschland brummt, weil der Export gut läuft, weil die Unternehmen gute Aufträge haben und weil die Arbeitnehmer fleißig sind. Und man kann natürlich mit 2,5 Milliarden Euro pro Jahr mehr gestalten, wenn einem das Geld zur Verfügung steht oder eben fehlt.
Das ist ein bisschen Ironie der Geschichte. Da kann ich mir vorstellen, dass Sie manchmal sich sonst wohin weisen, dass nun jetzt eine linke Landesregierung mehr Geld zur Verfügung hat, Schulden tilgt, investiert und sogar noch gestalten kann. Leben ist ungerecht, oder?
Nee, man muss die Kraft haben zu erkennen, dass es dem Land gut tut.
Also Sie können sich auch darüber freuen.
Ja, na klar, es hilft der Thüringen. Und dass es dem Land gut geht, liegt ja nicht an Rot-Rot-Grün, sondern liegt an der guten Arbeit der Bundesregierung. Die setzt ja den Rahmen. Alle Bundesländer haben ja Milliardensteuermehreinnahmen. Und Thüringen ist ja keine Insel der Glückseligen, sondern profitiert von der gesamtstaatlichen Entwicklung und Konjunktur.
Also was kann denn ein Land überhaupt dann noch gestalten? Also wenn Steuern, abhängig von den Lohnsteuern, bestimmten Zuweisungen, sie müssen warten, ob es brummt oder nicht und ob es Geld bekommt. Also ist der Föderalismus überhaupt noch tragfähig, wenn eine Landesregierung oder Parlamentarier im Grunde nur das Geld verteilen können, was vom Bund kommt?
Ja, es kommt ja nicht vom Bund, sondern kommt vom Steuerzahler. Ja, klar, aber das muss man schon weiter wissen, woher kommt, dass Politiker verwalten nur das Geld zu Sachen treuhänderisch, in Anführungsstrichen, der Steuerzahler und müssen damit gute Weichenstellungen machen. Und wenn man so viel Geld hat wie Rot-Rot-Grün, dann vermisse ich eigentlich Zukunftsweichenstellungen. Das heißt zum Beispiel Rücklagen bilden, das heißt Vorsorge treffen für die Beamtenpensionierung, klug investieren, Kredite tilgen, das wird gemacht, aber die anderen Dinge bleiben halt offen. Und nach dem, was wir zum Beispiel wissen, der neue Haushalt für 2020, den man jetzt machen will, der sorgt dafür, dass bis zum 31.12.2019 die Rücklagenkonten des Landes erneut leer gemacht werden, nachdem sie schon mal eine Milliarde abgeräumt haben. Und das ist halt nicht zukunftsträchtig, sondern das ist wirklich böser Wille mit Blick auf die Zukunft dieses Landes, weil wenn man alle Rücklagenkonten leer macht und alles verbraucht, nur weil Wahljahr ist, dann ist das sehr selbstgefällig und hat nichts mit kluger Politik fürs Land zu tun.
Am Wahlgeschenke erinnere ich mich auch, dass Herr Althaus damals mit den Abwassergebühren ein paar Dinge auch gemacht hat, die den Wähler gut gefallen haben. Da ist doch, sind doch alle Parteien nicht davor gefeit, oder?
Nein, Dieter Althaus stand damals vor der Entscheidung, nachdem zigtausende, vor allen Dingen in Südthüringen, demonstriert haben, zwei Varianten zu finden. Er lässt die Leute, die betroffen sind, mit ihren Beiträgen allein. Dann werden viele wirklich tatsächlich pleite gegangen. Oder er solidarisiert diese Schuld. Und wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und das hat dem Gesamtstaat viel Geld gekostet, aber es hat das Land befriedet. Und dafür ist Politik manchmal auch zuständig, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, Einzelne nicht zu überfordern und eine Lösung zu finden, die zwar alle betrifft, und das Problem so löst, dass die Leute wieder friedlich miteinander zusammenleben.
Jetzt ist die Gebietsreform wahrscheinlich eine Dauerbaustelle, wird auch in dieser Legislaturperiode nicht abgeschlossen sein. Und Sie gucken gerade jetzt irgendeine Abstimmung, wollen wir mal kurz reinhören? Oder Sie müssen dann raus? Oder wie?
Ich muss wählen, wir wählen den Verfassungsgerichtshofpräsidenten. Okay. Ich glaube, wir werden alle einzeln aufgerufen.
Sie sagen dann Bescheid, das ist ja immer schön zu erklären. Das war ja auch ein Streitpunkt, vielleicht können wir darüber kurz sprechen, bevor Sie jetzt rausgehen, warum das so eine wichtige Wahl ist und wo da die Schwierigkeiten lagen, sich zu einigen. Also da ist es die Linkspartei auf Sie zugegangen. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Deswegen muss der Verfassungsgerichtspräsident auch von Ihnen mitgewählt werden.
Absolut. Wir haben 11-mal miteinander verhandelt, um den Präsidenten jetzt gemeinsam vorzuschlagen. Und da eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, müssen sich Rot-Rot-Grün und CDU miteinander verständigen. Das hat lange gedauert. Aber heute nimmt der Landtag seine Verantwortung wahr und wählt jetzt diesen Präsidenten. Und der Wahlgang läuft gerade während unseres Interviews.
Ja, was hat der für einen Job? Warum ist der Posten so wichtig?
Der Verfassungsgerichtshof ist das höchste Gericht unseres Landes. Und im Rahmen der Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative funktioniert unsere Demokratie dann, wenn alle Gremien auch besetzt sind und alle unabhängig arbeiten können. Und das höchste Gericht wacht über unsere Verfassung. Und deswegen ist diese Wahl des Präsidenten auch so wichtig.
Ist wichtig, deswegen auch Zweidrittelmehrheit, da sollen alle dazu stehen. Und der Mensch, der jetzt geworden ist, warum hat er Ihre Zustimmung erhalten?
Weil er fachlich sehr geeignet ist. Er ist der OLG-Präsident, also der Präsident des Oberlandesgerichtes, hat eine erfolgreiche juristische Karriere hinter sich und gilt als ausgewiesener Experte und wird von den Juristen überparteilich anerkannt. Und das ist eine gute Voraussetzung, dass man auch überparteilich mit Blick auf die Verfassung achtend dieses Amt auch sorgsam ausfüllen kann.
Vom Prozedere, warum? Da muss jetzt jeder einzelne Abgeordnete, muss jetzt vorgehen und ein Kärtchen reinschmeißen oder wie läuft das?
Ja genau, weil das eine Abstimmung ist, die geheim läuft und da muss jeder Abgeordnete einzeln an die Wahlurne gehen, wird aufgerufen, wie bei einer richtigen Wahl, wenn man zum Bundestag oder Landtag geht, Landtagswahl geht und muss dann sein Kärtchen einwerfen und die Entscheidung treffen.
Das ist elektronisch oder was ist das?
Nein, das ist ganz klassisch papiermäßig. Man geht in die Wahlkabine, kreuzt an, wirft seinen Zettel in die Wahlurne und dann zählt eine Stimmzählkommission aus.
Und werden Sie jetzt aufgerufen, weil Sie sind jetzt ein bisschen hippelig
unruhig? Ja, ich sehe gerade, meine Kollegin Lehmann läuft gerade vorbei, das heißt, Sie sind bei L und Lieberknecht. Ach, Christine so. Läuft auch gerade vorbei und wenn man bei M ist, kann ich immer noch warten, weil spätestens, wenn der Kollege am Ende des Alphabets aufgerufen ist, ist es zu spät. Also wir haben noch ein paar Minuten. Ja, Zeit, okay, ein paar Sekunden zumindest.
Ja, Sie springen dann einfach auf. Es geht also alphabetisch, nicht nach Fraktionen. Und Sie kennen natürlich die Leute alle namentlich und wissen, wann Sie dran sind. Und genau. Sie schauen jetzt auf den Plenarsaal, gehen um die Ecke. Jetzt sehe ich gerade, ist der Möller von der AfD? Macht das gerade?
Richtig, genau. Also der wählt bei M, wenn man bei Möller ist, ist man auch nah bei Moring, Mühlbauer. Ja, also, genau, Möller. So, alle sind jetzt gerade dran. Alles gut, aber.
Kommen Sie wieder?
Ich komme wieder.
Ja, dann hören wir ein paar Takte Musik.
Sie machen das sehr gut.
Stimmen ab. Und dann reden wir weiter mit Mike Moring, der jetzt mal schnell zur Abstimmung hüpft. Bis gleich. Und einer, der hoffentlich immer die Wahrheit sagt, obwohl wann ist was eine Lüge, wann ist Fake, ist Mike Moring von der CDU. Er ist Fraktionschef und Oppositionsführer. Sind Sie Oppositionsführer? Kann man schon so sagen, oder?
Ja, bin ich.
Ganz also, klar.
Ja,
doch, ich hab's grade, muss alles mal ordnen für mich in meinem Kopf.
Also Oppositionsführer ist der die größte Oppositionsfraktion anführt. Hm.
Weil da gab es ja den Streit jetzt im Bundestag, dass die AfD ist ja Oppositionsführerin und sagen ja, naja, das ist ja nicht so wichtig, das darf man nicht so überbetonen, aber im Grunde sind sie das, oder?
Ja, na klar, es ist schon eine besondere Bedeutung, weil man darf zuerst reden, bei einer Regierungserklärung zuerst erwidern und bestimmt auch das Setting innerhalb der Oppositionsfraktionen. Das ist hier übersichtlicher, weil es nur zwei Oppositionsfraktionen gibt. Bundestag spielt das schon eine Rolle, aber man kann ja nicht seine Regierungsbildungsabsichten danach ausrichten, wer denn größter Oppositionsführer ist.
Hat sich dieses Land geändert, seit es rechts von der CDU noch eine Partei gibt, die ja schon heftig auftritt?
Ja, hat sich total geändert. Das Politische ist kontroverser geworden, aggressiver. Die Tonlage hat sich echt verändert. Hier im Thüringer Landtag sieht man, Linke und AfD kriegen die meisten Ordnungsrufe, weil die sich gegenseitig hochschaukeln in den Debatten und keiner dem anderen was schenkt. Und im Netz sieht man, dass die Aggressivität der vermeintlichen Fans hinter anonymen Accounts zugenommen hat.
Macht Ihnen das Spaß, diese neue Form der Debatte? Weil Sie sind ja doch jemand, der auch gern austeilt und wo man merkt, Ihnen macht es Spaß, sich zu streiten. Oder sind Sie da auch ein bisschen sorgenvoll?
Nee, macht die Debatte Spaß, nicht der Streit. Und diese Aggressivität macht mir Sorgen, weil sie kein Mittel der Auseinandersetzung ist und weil es wirklich auch ins Persönliche oft reingeht und auch Verletzungen stattfinden, und das kann kein Stilmittel sein.
Das heißt, sportlich muss es bleiben. Wir können uns in der Sache angehen, aber auf einer persönlichen Ebene sollte man sich respektieren, Achtung voneinander haben, und da gibt es auch Grenzen.
Ja, unbedingt muss es die geben, und man muss den Respekt gegenüber den anderen Menschen haben, der als Person ja ein eigenes Leben hat und unabhängig seiner politischen Ansichten, und da gibt es echt mittlerweile Grenzüberschreitungen.
Nicht nur hier im Thüringer Landtag, in der ganzen Gesellschaft, wie können wir das hinbekommen? Also ich habe ja sogar den Eindruck, dass die Gesellschaft zerrissen ist, dass eine Polarisierung, so ein kalter Bürgerkrieg, so eine eigenartige Situation durch Familien gehen Risse, in Familien wird sich gestritten, bei Familienfeiern, das ist in den Teams auf der Arbeit so, also wenn eine politische Diskussion kommt, dann wird es sehr schnell emotional und es polarisiert, und Freunde von mir sagen, ach, in bestimmten Kreisen fange ich gar keine politische Diskussion mehr an. Das ist nur unangenehm. Komische Situation, oder?
Ja, absolut. Ich meine, dass es politischer geworden ist, ist ja was Gutes. Und dass die Menschen sich wieder mehr dafür interessieren, was läuft da eigentlich, und Politikern auf die Finger schauen und sie auch anspornen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber tatsächlich, das Niveau ist dabei gesunken, und das ist das Gefährliche, weil unsere Demokratie lebt auch von dem Respekt voreinander, und unsere Demokratie lebt von der Meinungsfreiheit und auch dem Respekt gegenüber, dass der andere eine andere Meinung haben kann. Und dass der aus seiner Sicht trotzdem damit Recht haben kann, ohne dass man sie teilen muss. Und da ist auch tatsächlich so, dass man dem anderen die Meinungsfreiheit abspricht in diesen ganzen Debatten, gerade um die Asylpolitik. Und natürlich kann man da skeptisch sein, ist der Staat handlungsfähig, ist er überfordert, und über die Lösungswege kann man wirklich heftig streiten. Aber man muss ja auch respektieren, dass jemand eine andere politische Meinung hat und eine andere Ansicht hat, wie er mit diesen Problemen umgeht. Und wenn man das nicht mehr kann, dann ist es schwer um unsere Demokratie bestellt.
Reden wir mal über Europa. Wenn man aus dem kleinen Thüringer Ländchen, was ja auch eine Stadt sein könnte, nach Europa schaut, hat ja alles direkte Auswirkungen. Dann erleben wir in vielen Staaten Nationalismus, Abgrenzungsbemühungen. Ihre Schwesterpartei CDU, CSU versucht jetzt auch mit Abgrenzung. Welche Haltung haben Sie persönlich zum Thema Nationalstaaten, Grenzen und der Entwicklung in Europa, wo es dann doch eher um nationalistische Bestrebungen geht als um die gemeinsame Idee Europa?
Also meine Analyse ist die, dass Europa vor der größten Rechtfertigungskrise steht in ihrer Zeit.
Das klingt groß.
Ja, ist es auch, weil viele Institutionsversagen sehen und den Institutionen in Europa, also in Brüssel, nichts zutrauen. Das liegt daran, dass diese große Krise, die wir haben, die Flüchtlings-Migrationskrise, Europa nicht beherrscht und Europa nicht in der Lage ist, das auf europäischer Ebene zu lösen. Es mangelt an EU-Außengrenzenschutz, einheitlichen Asylrecht. Wir erleben einen Rückzug ins Nationale vieler Staaten. Die Sachen machen uns einen schlanken Fuß, wollen damit nichts zu tun haben. Und das hat ja erst auch die Debatte in Deutschland ausgelöst. Wenn Europa seine Aufgaben wahrgenommen hätte nach dem Beginn der Flüchtlingskrise 2015, die Außengrenzen geschützt hätte, Geld investiert hätte auch in den Schutz vor Ort bei den Flüchtlingscamps im Libanon und Jordanien und anderswo, dann hätten wir uns die Debatte in Deutschland sparen können.
Dann hätte es 2015
gegeben, aber danach eine andere Reaktion. Stattdessen hat es eine Überforderung gegeben, weil ein Großteil der Flüchtlinge zu uns gekommen ist, oft ohne Identität, oft ohne Altersnachweis, oft ohne Anspruch auf Asyl, und dann unser deutsches Asylrecht, was das stärkste ist in Europa, hat dann ermöglicht, dass es lange Verfahren gegeben hat, wir Schwierigkeiten haben mit der Abschiebung, all das hat den Leuten Eindruck erwecken lassen, auch faktisch der so ist, dass wir nicht in der Lage sind, unsere eigenen Gesetze und Regeln einzuhalten. Und die Leute erwarten ja wirklich nicht viel. Also sie erwarten einen handlungsfähigen Staat, der gegenüber jedermann Recht und Gesetz gleichermaßen wirken lässt und keine Ausnahmen zulässt. Und die Leute spüren, dass es diese Ausnahmen durch Überforderungen gibt.
Was hängen bleibt, ist ja die Merkel, die hat die alle reingelassen hat und die jetzt weg muss. Die soll am besten auch gleich mit weg. Das erschreckt mich manchmal, dass Menschen so einfach denken und das dann auf eine Person projizieren und sagen, die Merkel hat sie alle reingelassen. Macht Ihnen das Angst oder wenn Leute so reagieren?
Ja, diese Debatte läuft ja jetzt seit 3 Jahren und sie läuft quer durch viele gesellschaftliche Schichten. Und reduziert sich tatsächlich alles auf diese Entscheidung 2015, obwohl danach so viel passiert ist. Ich bedauere einfach nur, dass in Berlin viele nicht in der Lage sind, diese Dinge zu kommunizieren, die sich verändert haben. Weil der Flüchtlingsstrom ist ja zurückgegangen. Wir haben Schwierigkeiten mit denen, die da sind. Aber die Steuerung des Nachzuges ist wirklich geringer geworden. Gerade allein in der letzten Woche haben wir es geschafft. Das war ja ein Druck der CDU und CSU, dass wir den subsidiären Schutz Bedürftigen den Familiennachzug begrenzt haben. Es war ja ganz wichtig, dass wir gesagt haben, dass die, die keine dauerhafte Bleibeperspektive haben, eben nur Subsidiärschutz genießen, dass die nicht alle ihre Familien nachziehen können. Mhm. Wegen der SPD haben wir ein Kontingent von 1.000 pro Monat beschlossen, aber wir haben es begrenzt. Und das war ja eine ganz wichtige Zusage im Wahlkampf, dass die Leute spüren, es bringt nicht einer den anderen mit, sondern nur die, die wirklich einen Asylanspruch haben, die haben einen Anspruch auf Familiennachzug und alle anderen, die nur einen kurzzeitigen Fluchtursachengrund haben, denen ist das verwehrt. Dann weiß sie, das Ziel des subsidiären Schutzes ist eben die Rückkehr in die Heimat und nicht die dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland.
Hm. Herr Moring, was machen wir jetzt nun mit der Angst der Menschen vor dem Fremden, vor den anderen? Das ist ja, scheint ja irgendwie da zu sein, obwohl die Zahlen, die objektiven Wahrheiten was anderes sagen. Zahlen gehen zurück, Kriminalität ist zurückgegangen und trotzdem haben Menschen Angst vor dem Fremden. Die andere Wahrheit ist, wir brauchen dringend Zuwanderung, wir brauchen nicht nur Fachkräfte. In Thüringen liegen die Zahlen auf dem Tisch. Wir haben ja eine demografische Katastrophe, wenn es so weitergeht. Also wir brauchen ja eigentlich dringend Zuwanderung und Menschen, die hierher kommen, sonst wird die Infrastruktur ja zerbröseln irgendwann. Wie kriegen wir das zusammen? Wie erklären wir das den Menschen, dass wir uns öffnen müssen und eigentlich Leute hierher kommen müssen?
Ja, weil man es ordnen muss. Das Thema Zuwanderung von Fachkräften, die auch ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können, ist ein ganz anderer Rechtskreis als die Debatte, die wir jetzt gerade in dieser Woche haben. Wen weisen wir zurück, weil er schon ein Asylverfahren hinter sich hatte und abgeschoben wurde?
Wird aber oft vermischt, oder?
Ja, es wird alles vermischt und es ist auch schwer manchmal auseinanderzuhalten. Auch Politiker neigen zur Vermischung und zur Vereinfachung in der Frage. Wir hatten es vorhin gerade beim Populismus. Aber wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, ähnlich kanadischer Vorbilder oder amerikanischer Vorbilder, australischer, muss man gucken, was gut für Deutschland ist.
Und der klaren Aussage, wir sind ein Zuwanderungsland, muss man das auch nicht klar sagen?
Ja, aber gesteuert und geordnet, aber auch nach Nützlichkeitsaspekten. Das fällt Linken schwer, das zu akzeptieren. Das heißt, was nützt unsere Volkswirtschaft? Welche Fachkräfte brauchen wir? Welches Know-how brauchen wir? Welchen Input brauchen wir, damit diese Gesellschaft weiter stark ist, wir wachsen können und uns auch unseren Luxus und uns, dass wir erwirtschaftet haben, halten können.
Und das andere, wie kann man ist diese Frage, Debatte kühl führen? So? Ja. Also da kommt ja gleich davor, da will nur die nützlichen Menschen und will keine Leute reinlassen, die Asyl brauchen. Also das zu trennen, zu sagen, okay, wir haben den demografischen Wandel, wir brauchen Zuwanderung, das muss man ganz kühl sagen. Und da gibt es halt gewisse Bedingungen, Auflagen, die erfüllt werden müssen. Und trotzdem sagen wir, aufgrund der geschichtlichen Verantwortung, gewähren wir auch Menschen, die politischen Schutz brauchen, Asyl. Derzeit habe ich auch das Gefühl, dass das alles zusammengeworfen wird, dass man nicht mehr differenzieren kann und alle nur lospoltern.
Genau. Das ist halt die Aufgabe der Politik, das zu erklären und auch die komplizierten Sachzusammenhänge so auseinander zu druseln, dass man das nachvollziehen kann.
Hat das auch Ihre Partei nicht so richtig geschafft? Kann das sein? Nicht optimal, nee, um es mal ganz milde zu sagen.
Naja, klar auch. Die Wucht des Flüchtlingsstroms, mit dem konnte niemand rechnen. Und die Wucht hat alle überfordert. Alle. In der Rhetorik, in der Debatte, in der Auseinandersetzung, in dem, ja, auch mit in der Sorgsamkeit der Argumente. Aber jetzt ist genug Zeit vergangen, jetzt muss man das ordnen. Und das ist die große Aufgabe, in der wir gerade stehen. Und gerade aktuell, selbst jetzt wieder diese Woche, wird alles vermischt und es gibt großen Streit und Eskalation in Berlin. Und eigentlich regelt man nur einen kleinen Sachverhalt von 2 Problemfällen, die Horst Seehofer zu Recht angesprochen hat. Aber hat deswegen noch lange nicht die Frage gelöst, wie schiebt man ab von denen, deren Asylverfahren beendet ist? Wie gelingt Integration von denen, die bleiben? Wie schafft man es, Sprachunterricht zu vermitteln, Werte zu vermitteln, Rechtsordnung zu vermitteln? und wirklich eine gelingende Integration zu organisieren. All diese Fragen sind ungelöst, unabhängig von dem Streit in einem kleinen Punkt in dieser Woche.
Sie haben die CSU angesprochen, ich wollte es eigentlich nicht unbedingt machen, aber die Schwestern kann man sich ja nicht aussuchen. Also Geschwister, das ist, die hat man halt so, ne? Das sind ja keine Freunde unbedingt. Wird ja immer Schwesterpartei genannt. Also Horst Seehofer, wenn der dann so sagt, wir machen an den Außengrenzen, an den deutschen Grenzen Kontrollen, was ja fast faktisch, praktisch gar nicht durchzuführen, würde man ja den ganzen Verkehrsfluss und bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr in den Griff bekommen. Sagt er nicht einfach nur Dinge, um ja an seinen in Bayern wieder zu gewinnen, oder hat er im Kern auch recht, wie Sie sagen?
Na klar hat er recht in der Frage, dass man das, was gesetzlich, europarechtlich und nach deutschem Recht geregelt ist, dass man das auch umsetzt. Allein, dass wir eine Debatte darüber
führen. An den deutschen Grenzen?
Ja, zunächst, dass wir eine Debatte darüber führen, dass diejenigen, die ein Asylverfahren hinter sich hatten, also einen Anspruch auf Asylverfahren haben bei unserem Grundgesetz, das bearbeitet ist, Rechtsmittel einlegen können, dann erledigt ist, weil abgelehnt, Abschiebung erfolgt, wieder Einreisesperre ausgesprochen, dass daraus der Anspruch erfolgt auf ein neues zweites Asylverfahren, das ist natürlich absurd. Und dass man die abweisen kann, ist eigentlich selbstverständlich. Seit dieser Woche ist es jetzt nochmal klar angeordnet, aber eigentlich ist es nur die Umsetzung bestehenden Rechts. Und deswegen liegt auch Horst Seehofer richtig, das einzufordern. Aber das andere ist die Frage, wenn ich dann immer höre, klar, wie sichern wir die Grenzen in Mauer und Stacheldraht auf, das will in einer freien Gesellschaft im Schengen-Raum Europas auch niemand. Aber das ermöglicht zum Beispiel, Zurückweisung ermöglicht auch Schleierfahndung durchzuführen. Das heißt, vor und hinter den Grenzen in einem bestimmten Radius die Polizei auch zu ermächtigen, die Kontrollen durchzuführen und Leute rauszufischen. Und das ist doch ganz wichtig. Und natürlich ist es eine politische Botschaft, die in die Welt geht. Wenn die Leute wissen, ein zweites Asylverfahren findet in Deutschland kein Recht, dann macht man sie auch nicht auf.
Das heißt, es spricht sich nur herum.
Klar. Und wenn man das Gefühl hat, es ist möglich, dann, wenn man in Not ist zu Hause, läuft man auch los. Und es laufen ja viele aus Not los, weil es ihnen wirtschaftlich schlecht geht. Daraus folgt aber nicht ein automatischer Asylanspruch. Und das ist auch alles vermischt. Und deswegen der geringere Teil der Leute, die zu uns kommen, haben einen Asylanspruch. Ein größerer Teil hat subsidiären Schutz, weil sie aus Kriegsgebieten kommen, weil sie verfolgt sind, weil sie um ihr Leben bangen müssen. Deswegen gewähren wir ihnen Schutz, weil wir dafür ein starker Staat sind, der das macht und demokratisch aufgestellt sind. Aber immer mit der Perspektive, es geht zurück, wenn die Fluchtursache beseitigt ist.
Da könnten wir jetzt Stunden drüber reden, über Fluchtursachen. Wir sind ja oft als der reichsten Länder und auch Europa Teil des Problems und verursachen die Fluchtursachen mit. Was bedeutet denn für Sie Fluchtursachen oder angehen oder verändern? Also da müsste man den ganzen afrikanischen Kontinent umkrempeln und Jahrhunderte Ergebnisse von Kolonialismus und Ausbeutung tilgen. Das ist eine harte Aufgabe, oder?
Klar, die muss sich doch die Staatengemeinschaft stellen. Und was war eine der Ursachen, warum es überhaupt 2015 losgegangen ist, lag daran, dass die Staatengemeinschaft die Hilfsmittel für die Länder gekürzt hat, wo riesige Flüchtlingscamps sind, in Jordanien, im Libanon. Ich war selbst in der Zeit im Libanon und habe mir die Camps angeschaut und ich konnte nachvollziehen, warum, hat mich auch interessiert, warum laufen Menschen los und kommen zu uns. Und für $12 im Monat eine ganze Familie zu ernähren, das war unmöglich. Die haben im Dreck gelebt und keine Bildung, keine Chancen, keine Perspektive. Und dann ist einer von der Familie losgelaufen, um irgendwo ein besseres Leben zu finden. Inklusive, dass das Assad-Regime den Leuten auch eingeredet hat und Flugblätter verteilt hat, wenn ihr loslauft in Deutschland, kriegt ihr ein Haus. Und das, wenn man da weit weg ist und in Not ist, glaubt man an so eine Botschaft. Und wenn man erst unterwegs ist, läuft man auch nicht zurück. Und so gesehen hat die Staatengemeinschaft versagt, und das tut sie aktuell gerade wieder.
Wie meinen Sie mit Staatengemeinschaft? Ja, Europa vor allen Dingen? Oder
die internationale Staatengemeinschaft. Okay. Die dauernd die Hilfsgelder kürzt, nicht ausreichend zur Verfügung stellt. Und auch all das, wo sich auch Angela Merkel bemüht hat, in der neuen Geberkonferenz Geld einzusammeln, ist nur ein Bruchteil an Geld wirklich auf die Konten der Flüchtlingsorganisationen eingegangen. Und die Staatengemeinschaft schuldet schon wieder Milliardenbeträge für Hilfe vor Ort. Und ohne diese Hilfe vor Ort und ohne diese Geldaufwendung werden immer wieder Menschen loslaufen und irgendwo auf dieser Welt ein Glück suchen, dass es ihnen besser geht. Das kann ich nachvollziehen. Daraus folgt nicht immer der Asylanspruch und die Bleibeperspektive allein in Deutschland, das ist doch ganz klar. Aber dass man helfen muss, das müsste unbestritten sein zwischen allen politischen Parteien, auch in Deutschland.
Nun könnte man sagen, das ist Aufgabe von Staatengemeinschaften, von Staaten, von Gesellschaft, das alles zu lösen. Andererseits gibt es ja global agierende Konzerne, die viel Geld verdienen mit auch der Infrastruktur, die Staaten zur Verfügung stellen und so weiter. Müsste man die nicht auch stärker in die Verantwortung nehmen und zumindest, dass sie sich finanziell beteiligen, also Sprichwort große Konzerne, keine zahlen wenig oder keine Steuern. Ist da nicht Staat auch aufgerufen zu regulieren und ein bisschen drauf zu schauen?
Im besten Falle müssen diese großen Firmen auch international überall investieren und damit auch eine Perspektive für Job und Leben und Bildung geben. Und wenn man in ein Land lebt, wo das alles weg ist und nur kriegszerbombte Gebiete hat, dann ist das keine Perspektive für keinen Menschen dieser Welt. Und das kann auch keiner erzählen, der hier sagt, alle raus. Und deswegen ist diese Schwarzmalerei sowieso nicht die richtige Antwort. Weder die Politik von Ramelow, der sagt, alle rein und alle hier bleiben, und auch die Politik von Höcke, der sagt, alle raus.
Jetzt weil, haben sie vereinfacht.
Jetzt haben sie vereinfacht.
Ich habe sie erwischt.
Ja, aber es ist ja so. Also die vereinfachen. Ich sage ja, es ist komplizierter.
Ramelow sagt, dass alle rein.
Und, ja, und Ramelow hat vor 2 Wochen auf linken Parteitag gesagt, jede Abschiebung ist für ihn eine menschliche Niederlage. Ich sage, jede Abschiebung ist ein Ausweis des funktionierenden Rechtsstaates. Und da liegen Welten zwischen diesen Aussagen. Und ich glaube, dass meine weniger populistisch und vereinfachender ist als die der Rede auf dem linken Parteitag von Ramelow.
Jetzt haben wir nun Landtagswahl. Der Termin steht noch nicht fest, aber es wird ja gewählt im nächsten Jahr. Was ist, wenn es keine Mehrheiten gibt ohne die Linkspartei? Ist für Sie die Linkspartei, Sie haben sie vorhin beim Telefongespräch, habe ich mitgehört, haben Sie PDS genannt, immer noch so ein bisschen herabwürdigend. Wäre das irgendwann für Sie eine Option, auch mit den Linken zu kooperieren, zu koalieren, oder ist das für Sie für alle Zeit ausgeschlossen? Also Sie haben ja jetzt gezeigt, dass Sie regieren können.
Ja, dennoch haben wir ein klares Wahlziel, das heißt, diese linke Ramelow-Regierung ablösen. Ja. Und die lösen wir ja nicht ab, indem wir mit ihnen anschließend koalieren, sondern ein klares Wahlziel ist, die ablösen und hoffentlich vom Wähler Vertrauen zu bekommen, dass ohne uns keine Regierung gebildet werden kann. Und dafür müssen wir uns anstrengen, wir müssen ein kluges Konzept vorlegen, dass die Leute uns das zutrauen, geschlossen auftreten, und dann muss man nach dem Wahltag schauen, was möglich ist. Und unser Ziel ist es, eine bürgerliche Regierung in der Mitte zu bilden und nicht auf die Ränder schauen zu müssen.
Naja, manche sagen, die Linke sind auch ganz schön bürgerlich und so, geben sich zwar revolutionär, aber machen ganz pragmatische Politik. Was man jetzt hier in Thüringen gesehen hat, das ist so ein bisschen nur Etikette. Mit den Grünen und mit der SPD würden sie aber zusammengehen. Das ist
also wir führen keinen Koalitionswahlkampf, aber klar, wenn ich aufzähle klare Abgrenzungen nach links und rechts, dann heißt das, mit den Parteien in der breiteren bürgerlichen Mitte muss man in der Lage sein zu kooperieren und im besten Fall auch zu koalieren. Und das trifft auch die beiden genannten.
Ja. Werden Sie Kandidat werden? Wollen Sie das? Oder sagen Sie, das muss jetzt ein Parteitag entscheiden? Oder sagen Sie mir jetzt, klar, Herr Rose, will ich Ministerpräsident werden ab 2019? Würden Sie es machen?
Also ich habe mir vorgenommen, meine Partei zu bitten, auf dem Parteitag mir das Vertrauen zu geben, dass ich uns in die Landtagswahl führe.
Okay, also würden Sie, wenn Sie natürlich vorausgesetzt und so weiter, würden Sie den Job machen wollen? Haben auch Lust dazu und...
Absolut, weil ich glaube, eine gute Mannschaft zu haben, mit der wir ein gutes Ziel vor Augen haben, viel Zuspruch spüre im Land. Aber die Voraussetzung ist, dass die Partei mir zunächst das Vertrauen gibt, und dann kann man das Vertrauen der Wähler erwerben. Aber in der Reihenfolge läuft das nun mal in der Demokratie ab.
Läuft immer so.
Und ich alleine bringt keinen Wahlsieg.
Muss es auch nicht einen Generationswechsel geben? Der ist ja in den verschiedenen Parteien jetzt auch durch die nächste Legislaturperiode, muss der auch in Ihrer Partei spürbar werden?
Ja, von alleine, weil viele Kollegen ja sagen, dass es ihre letzte Wahlperiode ist und nicht mehr antreten. Mhm. Und wir sind da in guten Gesprächen mit unserer Basis, dass wir auch da eine Neuaufstellung in den Regionen zwischen den Generationen und Geschlechtern so hinbekommen, dass die Leute sehen, die CDU verändert sich immer weiter und bleibt nicht stehen und kümmert sich wirklich.
Bin ich gespannt auf den Wahltag, der steht auch nicht fest, auf den Wahlkampf, aber der hat jetzt schon begonnen und das wird sicher nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Ich bedanke mich bei Mike Murring, dem Oppositionsführer und Fraktionsvorsitzenden der CDU. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke auch, viele Grüße.
Tschüss.